in unseren alten Liederbüchern von der Gemeinde. Also hier in Bützow habe ich die noch zu Anfang kennengelernt. Die hießen damals auch noch Glaubensstimme. Und darin steht ein Lied, das wir, ja, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt mal gesungen haben hier in Bützow. Früher haben wir das ab und an mal gesungen, in Wittenberge noch. Und als wir jetzt im letzten Oktober in Selin waren, sagte der Leiter, der diese Woche geleitet hat, es ist ganz gut, wenn man sich bei den Liedtexten auch mal den Verfasser ansieht oder darauf hört, wer der Verfasser ist. Der Verfasser ist Julius Köbner. Wem sagt dieser Name etwas? Als in Hamburg die ersten 7 Leute getauft wurden, unter anderem mit Onken, waren auch noch 2 andere Männer dabei, die dann auch zu den, ja, ich möchte mal sagen, zu den Grundvätern des Baptismus in Deutschland gehörten. Julius Köbner war der, der sich für den Hamburger und dann südlicheren Bereich zuwandte. Unter anderem war ein Lehmann dabei, kein Theo Lehmann, der ist dann nach Berlin gezogen, hat von Berlin aus dort seine Arbeit getrieben und Gerhard Onken ist dann in Richtung Osten, also Ostpreußen bis hin nach Königsberg gegangen und hat dort gearbeitet. So wurde durch diese 3 Männer der Baptismus damals in Deutschland verbreitet. Das erste vielleicht, nebenbei noch gemerkt, als die Baptisten sich in Hamburg gründeten, waren sie Ausgestoßene. Und dann gab es in Hamburg einen Stadtbrand, sodass viele Leute obdachlos waren. Und dann hat die Baptistengemeinde in Hamburg gesagt, so viel Platz bei uns ist, nehmen wir Leute auf. Sie haben Leute aufgenommen und von da an waren sie in Hamburg eine anerkannte Gemeinde. Also auch Nächstenliebe entgegenkommen ist ein gutes Zeugnis für Gottes Wort. So, nun zu dem Liedtext. Sinnend stehen wir an des Jahres Grenze, blicken vor uns in das Neue hin. Ob erwünscht es und uns entgegenglänze, ob es kommen wird nach unserem Sinn. Oder ob der Feind den Hass wird wecken, ob uns Angst und Kummer zugedacht, unser Auge kann es nicht entdecken, vor uns ist es jetzt noch finstere Nacht. Aber hinter uns, da scheint die Sonne, kehren wir uns um und schauen zurück. So erblicken wir, oh welche Wonne, nichts als Gnade, nichts als wahres Glück. Als ein Wunder stehen wir da und zeugen von der reichen Liebe, von der Treu, von der Macht, die unserem Gott eigen, vom Erbarmen alle Morgen neu. Die Vergangenheit ist eine Probe seiner Weisheit unerforschlich tief. Wache auf, Gemeinde Gottes, lob den, der dich aus nichts ins Leben rief. Sinnend stehen wir an des Jahres Grenze, blicken vor uns in das Neue hin. Ob uns auch kein Stern entgegenglänze, nie sich ändert unseres Gottes Sinn. Unseren Vater kann uns nichts entrücken und es schlägt ja für uns Jesu Herz. Lass den Glauben in die Zukunft blicken, heb die Augen fröhlich himmelwärts. Zwar nicht mehr ganz modern, aber ich denke mal doch eine gute Textaussage. Die Jahreslosung haben wir schon gehört. Wer hat sie noch gegenwärtig? Ganz schön schwierig, ne? Bitte?
Du bist ein Gott, der nicht sieht.
Genau. Und ich fand schon in dieser Jahreslosung einen Punkt, den ich gern einmal ansprechen möchte, der aber noch nicht zur Predigt gehört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das deutet darauf hin, dass es viele Götter gibt. Ein Gott unter vielen. Und das fand ich in der Schlachterbibel so treffend. Da steht, du bist der Gott, der mich sieht. Es gibt nur einen wahren Gott, der sich wirklich auch im Leben des Menschen bezeugt. Ja, wer hat das gesagt? Wann und wo, zu welcher Gelegenheit? Ja, das war nicht einmal eine Frau, die zu den Stamm Abrahams, Isaaks und Jakobs gehörte. Sie lebte zur Zeit Abrahams und war eine Ägypterin. Sie war die Magd von Sarah. Damals hieß sie schon Sarah, vorher hieß sie ja Sarai. Und Sarah hatte von Abraham gehört, du, Gott, will uns ein Kind schenken. Nun waren sie beide schon alt, nicht mehr ganz neu auf dieser Erde. Ja, solange wie ich hier lebe, hat Gott mir Kinder verwehrt und es wird auch mit mir nichts mehr werden. Nimm du dir eine Leihmutter, würden wir heute dazu sagen. Nimm dir meine Magd und dann zeugst du mit ihr ein Kind und das soll dann unser Nachkomme sein. Abraham gehorcht seiner Frau. Wie ist es? Der Mann ist das Haupt, die Frau der Hals. Und das Haupt bewegt sich dahin, wo der Hals es will. Ja, Abraham war gehorsam seiner Frau und dann wurde Hagar wirklich schwanger. Ha, eine junge Frau, schwanger, voller Hoffnung. Ha, Sarah, du alte Zicke, du wirst nie ein Kind kriegen. Wer bin ich? Ich bin von Gott angesehen. Und so beschimpfte sie und erhob sich über ihre Herrin, über die Sarah. Und Sarah wirft dann den Abraham vor. Du bist schuld. Du hast das ja gemacht. Und jetzt ist diese Magd mir widerspenstig. Sie macht nicht das, was ich ihr sage, sondern sie erhebt sich über mich, sieht auf mich herab. Ich bin doch die Herrin und sie ist doch die Magd. Abraham, er sagt, nun sieh du zu, wie du klarkommst. Ich habe deinen Willen erfüllt und sieh du zu, wie du klarkommst. Sie ist unter deiner Hand, mache mit ihr, was du willst. Und Sarah setzt sich wirklich durch. Und sie traktiert jetzt die Hagar. Wie auch immer, steht nicht geschrieben, jedenfalls setzt sich Sarah gegen Hagar durch und das wird der Hagar jetzt zu viel. Jetzt haue ich einfach ab. Soll die da sehen, wie sie klarkommen? Ich kriege ja ein Kind, damit ist für mich gesorgt. Und lass die mal sehen, wie sie klarkommen. Sie geht in die Wüste. Und dann heißt es eigenartigerweise, und sie lagert sich an einer Wasserstelle. Und dann hört sie die Stimme. Hagar, was willst du hier? Du hast hier nichts verloren. Ja, die Sarah, die ist ja so hässlich zu mir. Ich halte es unter ihr einfach nicht aus. Aber sagt der Engel des Herrn, Hagar, das ist jetzt nicht richtig. Du gehst jetzt zurück. Und zwar ordnest du dich Sarah unter. Du bist ihr gehorsam, wie sich das für eine Magd gehört. Was der Hagar gefallen hat oder nicht, weiß ich nicht, steht auch nicht hier. Steht aber geschrieben, dass sie gehorsam war und sie zurückging. Und dann nannte sie diesen Ort, wo ihr das geschehen war, das ist der Ort, wo der Herr mich sieht. Es war ein einschneidendes Ereignis. Sie, die meinte, jetzt werde ich mich durchsetzen. Gott begegnet ihr in dem Engel des Herrn. Ja, und wir wissen ja, wenn in der Bibel vom Engel des Herrn gesprochen wird, dann handelt es sich immer um Jesus Christus als den, der in Engelsgestalt auf die Erde kommt. Im Neuen Testament wird dieser Begriff Engel des Herrn nicht mehr gebraucht, nur im Alten Testament. Ja, der Herr sieht, der Ort, wo mich der Herr sieht. Hagar ist ja nun für Bibelleser wirklich kein neues Ereignis oder keine neue Person. Aber es gab im Leben vieler Menschen den Eindruck und die Bestätigung, dass Gott ein Gott ist, der sieht. Als wir noch so waren wie eure drei jetzt hier, sind wir ja auch zur Sonntagsschule gegangen und da haben wir ein Lied gesungen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst und so weiter und so fort. Und wir als Kinder haben uns daran, also ich persönlich jedenfalls, nichts Schlimmes gedacht. Im Gegenteil, Gott sieht mich und wo ich in Gefahr bin, bewahrt er mich. Und er will auch, dass ich in seinen Wegen gehe. Das war für mich so die Auslegung dieses Liedes. Und dann nach Jahren kam es, das ist eine Drohung. Gott sieht nur auf uns und wartet nur, dass er uns bestrafen kann. Gott hat gar keine Gnade mit uns. Er sieht bloß, ob wir vor ihm wandeln. Habe ich nie so empfunden. Und auch hier die Hagar und auch andere Leute aus der Bibel, ich habe gleich noch einige Stellen, die haben das nie so empfunden, dass es ein Gott ist, der nur darauf lauert, jetzt muss ich doch mal sehen, ob die irgendwo einen Fehler machen, dass ich reinschlagen kann. Nein, das ist nicht Gottes Art. Wenn wir uns die ganze Geschichte Israels vorstellen und denken, wann hat Gott wirklich ernsthaft eingegriffen? Nur dann, wenn Israel auf Abwägen war, wenn sie Gott verlassen hatten, ihre eigenen Wege gegangen sind und nicht nur ihre eigenen Wege gegangen sind, sondern wirklich Götzendienst getrieben haben. Dann hat Gott eingegriffen, um sein Volk zurückzuholen. Ein Vater, so steht es geschrieben, der seinen Sohn liebt, züchtigt ihn. Und Gott, der sein Volk liebt, der die Menschen liebt, der will sie zurückholen. Und auch wenn er manchmal harte Dinge ins Leben schickt, dann meint er es nicht böse, sondern dann meint er es gut. Mein Vater sagte oft, wenn er mich gezüchtigt hat, und das war nicht selten, ich will doch nur dein Bestes, ich will doch nur, dass du mal ein anständiger Mensch wirst. Ich will doch nur, dass du aus den Fehlern lernst und wenn du einsiehst, dass du, wenn du Fehler machst, auch die Strafe bekommst, dann meine ich es doch nur gut, ich hab dich lieb. Habe ich oft gehört, habe ich als Kind immer nicht so richtig verstanden, habe ich mir gedacht, na dann kannst du ja auch anders die Liebe beweisen. Aber im Nachhinein wird man dann doch klüger und erfährt, dass nicht alles umsonst war. Ja, wenn Gott sein Volk oder auch einzelne Menschen einmal in die Enge führt und sie auch wirklich Härte erleben lässt, dann will er nicht mehr, als dass sie ihn erkennen sich zu ihm umkehren und ihm neu vertrauen. Hagar war nicht die erste Person in der Bibel, von der es heißt, dass Gott mit den Menschen in Kontakt kam. Wir wissen, dass er mit Adam von Angesicht gesprochen hat. Wir wissen, dass er zu Kain gesprochen hat. Mein lieber Kain, du bist jetzt auf einem ganz verkehrten Weg. Das, was du jetzt in deinem Herzen fühlst, das ist nicht gut. Und die Sünde ruht vor deiner Tür, du aber besiege diese Sünde. Kain hat sich nicht warnen lassen. Und als Gott ihn dann fragt, Kain, wo ist dein Bruder? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und Gott sagt ihm, mein lieber Kain, das Blut deines Bruders schreit zum Himmel. Du weißt ja doch, kannst ja nicht verbergen. Na, wenn du es weißt, dann wird es wohl so geschehen, dass jeder, der mich sieht und mich kennenlernt, mich umbringt. Vielleicht von irgendwelchen Nachkommen Adams, vielleicht von seinen eigenen Nachkommen, wie auch immer. Jedenfalls hatte er fürchterliche Angst, dass ihn jemand umbringt wegen dieser Tat. Und was sagt Gott? Nein, nein, mein Kain. Was du getan hast, ist nicht in Ordnung. Er spricht es nicht gut. Er heißt es nicht gut. Aber Gott sagt, keiner, der dich umbringt, soll ungestraft davonkommen. Jeder, der Kain umbringt, soll 7-mal gerecht werden. Und Gott macht ein Zeichen an Kain. Noah, von dem es heißt, oder besser von der Situation, in der Noah lebt, heißt es, die Erde und die Menschen waren verderbt. Da steht wirklich dieses Wort verderbt, oder heute würden wir sagen verdorben. Oder ganz drastisch ausgesagt, das ganze Verhalten der Menschen ist versaut. Gott sagt, ich habe jetzt die Nase voll von diesem Geschlecht und ich werde sie ausrotten. Aber da war ein Mann unter der ganzen Bevölkerung, der lebte nach dem Willen Gottes, der lebte mit Gott in Verbindung. Und Gott sagt, mein lieber Noah, du siehst alles Elend um dich herum, du siehst die Sünde, aber dich will ich retten. Und dann gibt er dem Noah den Auftrag, die Arche zu bauen. Gott rettet ihn und verheißt ihm dann, nie wieder will ich die Erde auf diese Weise umbringen oder die Menschen auf dieser Erde vernichten. Gott setzt dann das Zeichen des Bundes, des Regenbogens in die Wolken. Ob es früher andere physikalische Gesetze gegeben hat, dass der Regenbogen plötzlich neu war, weiß ich nicht. Oder ob es vorher nicht geregnet hat, diese Auslegung kenne ich auch. Die Erde wurde genetzt vom Tau, weiß ich auch nicht, steht nicht geschrieben. Aber völlig fest steht, dass erst nach der Befreiung aus der Arche dieses Zeichen von Gott eingesetzt wurde. Dieses physikalische Gesetz der Lichtbrechung im Wasser, in dem Prisma, überall, wo es geschieht, sehen wir die Spektralfarben. Und das sind die Farben des Regenbogens. Gott hat ein Zeichen gegeben. Heute nutzt die Menschheit dieses Zeichen. Ha, wir können leben, wie wir wollen. Wir sind freie Menschen und wir nehmen dieses Zeichen der Vielfalt, der Zuverlässigkeit, das nehmen wir für uns in Anspruch. Die Regenbogenfahne wird auch auf öffentlichen Gebäuden gehisst, was früher bloß bei Privatleuten war, heute ganz öffentlich möglich. So wird auch Gottes Hilfe, Gottes Zusage missbraucht. Dann später gibt es in Israel einen König, der nach langer Zeit, nach mehreren Königen, endlich wieder einmal nach dem Willen Gottes fragte. Hiskia richtete den Tempel wieder her, dass ordentliche Gottesdienste durchgeführt werden konnten. Und dann wurde er krank, sterbenskrank. Und Jesaja wird zu ihm geschickt und sagt, Hiskia, bereite dein Haus, denn du wirst sterben. Ich bin doch gerade erst am Anfang, ich bin doch noch gar nicht fertig mit den ganzen Reformen, dass ich das wirklich wieder das Volk zu Gott zurückführe. Ich möchte doch noch etwas tun für Gott. Ach Herr, sei du mir gnädig und schenk mir doch noch Zeit. Und Gott hört auf das Gebet des Hiskia und schickt wieder den Jesaja zu ihm. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. So will ich dich heilen. Also Gott übersieht weder eine Magd noch einen König und auch alle Menschen, die dazwischen irgendwo, in welchen Stellungen sie auch immer sind. Wer sich auf Gott verlässt, der wird von Gott auf alle Fälle gesehen und Gott antwortet. Nicht immer so, wie wir es uns wünschen, weil wir menschlich denken und wünschen, aber wir dürfen darauf hoffen und darauf gewiss sein, dass Gott uns hört. Auch Hiob schon sagt es, denn seine Augen sind auf dem Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer geht. Und dann ist mir noch wichtig geworden der Psalm 139. Den Psalm 121 haben wir gelesen oder gehört. Nach Luther, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchem mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Das war das Pilgerlied. Und der Psalm 139 beschreibt, oder so fühlt sich der Psalmist, dass er in jeder Situation von Gott getragen, gesegnet, bewahrt wird. Nehme ich Flügel der Morgenröte, bist du da. Bettete ich mich im Finsternen, siehe, bist du auch da. Denn Finsternis muss bei dir Licht werden. Und so geht es weiter, dass der Psalmist das weiß, dass es vor Gott kein Entfliehen kommt und gibt, und er sich darauf ganz wirklich verlassen kann, dass Gott mit ihm das Beste nur im Sinn hat. Schon von der Zeugung an, als ich noch im Leib meiner Mutter war, bis zu meinem letzten Tag hast du mich gesehen, behütet, mich umgeben und es gibt vor dir wirklich kein Entfliehen. Weder im Guten noch im Bösen. Und wenn es der Gute ist, der es so bezeugen kann, dann ist das ein Zuspruch, ein Segen Gottes. Wenn es allerdings dann so ist, dass Menschen sagen, wir können tun und lassen, was wir wollen, Gott sieht uns ja nicht. Das war ja auch in Israel ein ganz beliebter Ausspruch von Menschen, die sich gegen Gott gewandt haben. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir sind zwar Gottes Volk, aber Gott sieht ja doch nicht auf uns. Er vergisst uns und wir müssen sehen, wie wir klarkommen. Da sieht es dann schon ganz anders aus. Da kann es dann auch passieren, dass Gott wirklich strafend eingreift und das haben wir auch bestätigt in den Propheten. Wichtig für mich ist, dass wir es uns auch für dieses Jahr wirklich mitnehmen und merken, dass Gott, unser Vater, der uns liebt, das möchte ich hier nochmal ganz bewusst unterstreichen, uns wirklich begleiten möchte in diesem Jahr. Wir müssen nicht wie Hagar weisen, hier ist der Ort, wo Gott sieht. Sondern Gott ist, wie es der Psalmist im 139. Psalm sagt, Gott ist überall gegenwärtig. Gott sieht uns und wir dürfen unter seinem Schutz, unter seinem Frieden auch in dieses neue Jahr hineingehen. Vor Jahren, als ich noch in Wittenberge war, als junger Mann, sind wir mal auch am Neujahrstag morgens zum Gottesdienst gegangen und wir mussten immer auf dem Weg am Haus der christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Kirche vorbei. Und da stand dann an einem Neujahrstag drin: Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen aber, wer kommt. Ob Christus nun dieses Jahr kommt, weiß ich nicht. Steht uns auch nicht zu, das zu ergründen. Aber wir wissen, dass er auf alle Fälle wiederkommt. Und ich möchte mit einer Begebenheit schließen. Ich habe den Namen vergessen, jedenfalls in Afrika, ein englischer Missionar hat sein ganzes Vermögen aufgegeben, um den Leuten zu dienen und hat ihnen wirklich gedient, einer Volksgruppe, die bei einer anderen wieder als Knechte untergebracht waren. Und dann, als das Geld alle war, sagte der Missionar: Liebe Leute, ich muss wieder nach England, muss sehen, dass ich wieder Geld, Mittel freimache, dass wir weiterarbeiten können. Er reiste ab und das Volk, bei dem sie untergeordnet waren, als Knechte waren: Haha, der ist bloß abgehauen, der hat mit euch nicht mehr im Sinn, der ist weg und der kommt nie wieder. Geht ein Jahr dahin, haben wir euch doch gesagt, der kommt nie wieder. Geht das zweite Jahr dahin, haben wir euch doch gesagt, und jetzt sind schon viele von euch gestorben, der hat euch ganz und gar vergessen. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Weißer zu seinem Wort steht? Der ist vorbei. Nach 2,5 Jahren hören sie auf dem Fluss, der die beiden Länder trennte, ein Geräusch, das sie bisher nicht kannten. Es war das erste Dampfschiff, das auf diesen Fluss kam. Und das Schiff legte an dem Ort, wo sie waren. Und der Missionar stieg aus. Und die Unterdrückten, die jubelten: unser Vater, schön, dass du endlich wieder da bist. Wir haben so auf dich gewartet und wir haben uns nicht irre machen lassen. Lange Zeit viel Hohn und Spott. Der Herr kommt sowieso nicht wieder, kennen wir ja alle sicher. Euer Warten ist umsonst. Aber wir wissen genau, weil es uns die Bibel sagt, Christus kommt wieder. Und in dieser Hoffnung, weil er uns sieht, uns bewahren will, uns durchtragen will, auch durch dieses Jahr, dürfen wir in dieses neue Jahr hineingehen. Gott segne uns. Amen.